Es vermittelt immer noch die dichte, irreale Atmosphäre eines Miniaturreiches, in dem die Titel und Rituale der erloschenen preußisch-deutschen Monarchie pedantisch am Leben gehalten wurden. Und zwar in Räumen voller königlich-kaiserlicher Memorabilien, geretteter Möbelstücke, Familienporträts und Postkarten von Gönnern. Hier verbrachte Wilhelm II. Den Rest seines Lebens. Er starb am 4. Juni 1941, sägte Holz mit seinem gesunden Arm, las, schrieb, unterhielt sich mit anderen und trank Tee. Er fühlte sich im Deutschen Reich als Preuße verraten und verkauft, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Deutschkonservativen im preußischen Abgeordnetenhaus Ernst von Heidebrand und der LASA im Dezember 1917. Er spielte damit auf die Tatsache an, dass der frisch ernannte Kanzler und Ministerpräsident Preußens, Graf Georg von Hertling, ein Bayer war und sein Stellvertreter, Friedrich Payer, ein Linksliberaler aus Württemberg. Die Staatssekretäre des Reiches nahmen nunmehr routinemäßig an den Treffen des preußischen Staatsministeriums teil und signalisierten damit ebenfalls die schwindende Autonomie Preußens im deutschen Staatensystem. Wohin sind wir in Preußen gekommen? Das waren die Worte eines Mannes, der genau wusste, dass seine Ära zu Ende ging. Das Dreiklassenwahlrecht, der Garant der konservativen Hegemonie, stand bereits auf dem Prüfstand. Die übrigen Säulen des konservativen Systems, das Herrenhaus, der königliche Hof und die zugehörige Vetternwirtschaft, sollten kurz darauf in den Wirren der Niederlage und der Revolution von 1918/19 hinweggefegt werden. Das konservativ-agrarische Establishment, ein Netzwerk, das die Welt des Landadels mit jener der Offiziersmesse und Ministerien verband, büßte die förmliche Verankerung im Staatsaufbau ein. Etwas ging seinem Ende entgegen. Allerdings ganz gewiss nicht die Welt und auch nicht Preußen. Vielmehr ging eine partikulare preußische Welt, genauer die Welt des preußischen Partikularismus, zu Ende. Das alte Preußen war schon seit langem in die Defensive gedrängt worden. Angesichts des drohenden Wandels hatten seine Fürsprecher immer auf die Einzigartigkeit der sittlichen Moral und der Institutionen verwiesen. Doch ihre Fürsprache für Preußen war stets parteiisch gewesen. Sie sprachen für das protestantische Preußen des Landadels, nicht für das katholische und sozialistische Preußen der Industriestädte. Die Quintessenz der preußischen Identität war in ihren Augen die kollektive Moral einer bestimmten Klasse und das respektvolle Solidaritätsgefühl mit einem idealisierten Ostelbien. Dabei hatten die Konservativen keineswegs die Anhänglichkeit an Preußen für sich gepachtet, auch wenn sie das womöglich gelegentlich geglaubt hatten. Es hatte stets auch eine Alternative, nicht partikularistisch, sondern universalistisch ausgerichtete Tradition gegeben, die nicht mit dem einzigartigen Charakter einer spezifischen, historisch gewachsenen Gemeinschaft verknüpft war, sondern mit dem Staat als unpersönlichem, epochenübergreifendem Instrument des Wandels.